NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. November 1819. Die Eröffnung des Kunstmuseums Prado in Madrid.
Es war eine spontane Aktion. An diesem Tag wollten wir eine Art Vorhang, der die Fassade bedeckte und auf dem 1819 bis 2019 stand, fallen lassen. Als das geschah, fingen die Angestellten und Arbeiter des Museums auf dem Balkon an zu singen.
Ich bin Miguel Falomir, der Direktor des Prado-Museums seit jetzt anderthalb Jahren.
Es ist ein Museum, dessen Geschichte unmittelbar mit der Geschichte Spaniens verbunden ist. Und es ist fast unmöglich, das eine vom anderen zu trennen. Am Anfang war das Prado-Museum ein königliches Museum.
König Ferdinand VII. Hat die Idee und das Geld. Spanien hatte 1813 gerade den Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen gewonnen. Ferdinand wird ein Jahr darauf als neuer spanischer König in Madrid begeistert empfangen. Schon 1815 schmiedet er Pläne für ein Museum. Sein Vorbild, der Pariser Louvre, der schon 1793 eröffnet worden war.
Es war zu einer Zeit, als man viele Museen gegründet hat. Es war ein Ausdruck für den damaligen Zeitgeist. Man wollte Zugang zu Bildung und Kultur ermöglichen. Hinzu kommt noch ein anderes Element, und das ist der Nationalismus, sehr typisch für das 19. Jahrhundert.
König Ferdinand lässt das alte naturhistorische Museum umbauen, das noch sein Großvater Karl III. Beim Hofarchitekten Juan de Villanueva in Auftrag gegeben hatte. Hier, auf dem Prado oder auf Deutsch übersetzt der Wiese des heiligen Hieronymus, will Ferdinand seine königliche Sammlung zum ersten Mal den Untertanen präsentieren.
Ein Gebäude, das die Hauptstadt des Königreichs verschönern und zum Glanz und zur Pracht der ganzen Nation beitragen wird.
Schreibt am Vorabend der feierlichen Eröffnung die Tageszeitung Gaceta de Madrid.
Unseren König treibt das glühende Verlangen, seinen Vasallen etwas Gutes zu tun und ihren Kunstgeschmack zu fördern.
Das Beispiel von Ferdinand VII. Zeigt, dass selbst die Schlimmsten etwas Gutes bewirken können.
Denn er schafft die erste demokratische Verfassung Spaniens nach seiner Rückkehr einfach ab und regiert als absolutistischer Herrscher. Die anfängliche Begeisterung der Spanier schlägt nach nur wenigen Jahren um in Hass und Ablehnung.
Er ist heute bekannt unter dem Namen Verräterkönig, ein schrecklicher Herrscher. Aber es war unter seiner Regentschaft, als man das Prado-Museum gegründet hat. Und es sieht so aus, dass eine seiner Frauen, Isabel von Portugal, hinter den Museumsplänen stand. Sie war eine Frau, die die Kunst liebte. Es gibt Bilder von ihr im Museum, auf denen sie neben den Konstruktionsplänen steht. Aber es stimmt natürlich, ohne die Sammlung des Königs wäre das Museum vermutlich nie eröffnet worden.
Den Anfang machen 311 Gemälde, die Ferdinand zur Verfügung stellt. Zu sehen ist nur spanische Malerei von Künstlern wie Diego Velázquez, Francisco de Goya, Bartolomé Morillo.
Die sich sehr unterscheidet von der Malerei anderer Nationen, die den Ruhm der noblen Künste kultiviert haben.
Es gibt Maler, die heute jeder kennt, aber sie wurden erst bekannt durch das Prado-Museum. Zum Beispiel Velázquez. Velázquez' Bilder hingen vor allem in Palästen, zu denen nur sehr wenige Leute Zutritt hatten.
Jeder kann die Kunstwerke des Hofmalers nun im Prado-Museum bestaunen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts steigt Velázquez auf zu einem der einflussreichsten Maler der Geschichte. Der Prado wird zum Kunstmekka, vor allem für die französischen Impressionisten. So schreibt etwa der Maler Auguste Renoir Ende der 1880er Jahre an einen Freund:
Ich hatte nur Augen für Goya und sein Bild von der Familie König Karls IV. Und für Velázquez.
Den ganzen französischen Impressionismus kann man nicht verstehen ohne die Besuche der französischen Maler in Madrid und ihre Entdeckung und Überwältigung von Velázquez im Prado-Museum.
Wenn du einmal Velázquez gesehen hast, dann vergeht dir die Lust zu malen. Du begreifst, dass eigentlich schon alles gesagt ist.
Mit Goya ist genau dasselbe passiert. Sie sind Produkte des Prado-Museums. Vorher kannte man ihre Werke kaum. Es war schwierig, sie zu sehen. Und als sie dann hier im Museum vereint hingen, wurden sie zum ersten Mal öffentlich sichtbar. Und das hat andere Künstler angezogen und Kunstliebhaber aus der ganzen Welt.
Carlos V. ist, quando de alguna manera empieza la colección.
Die königliche Sammlung fängt mehr oder weniger bei Karl V. an. Und zwar mit einem Maler namens Tizian. Es war der erste Maler, der von den spanischen Königen systematisch gesammelt wurde. Und er ist deshalb so wichtig, weil er letztlich den Geschmack der königlichen spanischen Gemäldesammlung bestimmte.
El que determina el gusto de la colección real española.
Seit 1516 ist Karl V. König von Spanien und wird ein Jahr später zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Der Italiener Tizian wird sein Lieblingsmaler. Karls Sohn Philipp II. Schätzt vor allem Coello. Hofmaler Karls IV. Ist Velázquez.
Den spanischen Königen gefiel ein ganz bestimmter Typ von Malerei, bei der die Farbe über der Zeichnung steht. Gewissermaßen eine sinnliche Annäherung an die Malerei. Deshalb ist die Sammlung im Grunde auf sich selbst bezogen. Das bedeutet, das Erste, was Rubens machte, war, sich Tizian anzuschauen. Und später schaute sich Velázquez Tizian an und später hat Goya dasselbe gemacht. Deshalb ist es eine Sammlung, in der die Maler über die Jahrhunderte gewissermaßen miteinander im Austausch standen.
Die Könige sammeln nur, was ihnen gefällt. Oft jede Menge von ein und demselben Maler.
Das erklärt, warum der Prado von dem, was er hat, mehr hat als sonst jemand. Wenn einem Rubens gefällt, allein der Prado hat 99 Rubens. Wenn einem Goya gefällt, es gibt hier mehr als 200 Goyas. Die Hälfte des gesamten Werkes von Velázquez ist hier und 50 Gemälde von Tizian. Dieses Eintauchen, das das Prado-Museum in die Arbeit einiger weniger Maler ermöglicht, die gibt es in keinem anderen Museum der Welt.
Seit seiner Eröffnung 1819 wird der Museumsbau ständig erweitert. Nach und nach werden auch Werke nicht spanischer Maler ausgestellt. Darunter Tizian, Dürer, Rubens, Van Dyck, Hieronymus Bosch. Im Jahr 1833 stirbt König Ferdinand.
Das hätte die erste große Krise sein können, aber sie wurde es nicht, dank Isabel II. Als ihr Vater Ferdinand VII. Starb, war er ja der Besitzer der Gemälde. Dann wurden die Werke geschätzt und die Sammlung geteilt. Aber Isabel hat ihre Mutter und ihre Schwester ausgezahlt und die Sammlung so zusammengehalten.
Der Prado und seine Sammlung überstehen auch politisch unruhige Zeiten. 1868 kommt es zu einer liberalen Revolution. Königin Isabel II. Muss abdanken.
Als Konsequenz aus dieser Revolution, die mit den Bourbonen in Spanien damals vorübergehend erst einmal Schluss machte, wurde die Sammlung verstaatlicht. Das Königliche Museum wurde zum Nationalmuseum für Malerei und Bildhauerei und wurde im Grunde zu dem, was es heute noch ist. Von diesem Moment an gehörte das Museum allen Spaniern.
Die Sammlung wird ständig erweitert. Viele Werke gelangen durch Schenkung oder Erbschaft in den Prado. 1872 wird das Museum de la Trinidad eingegliedert. Eine mehrere tausend Werke umfassende Kunstsammlung. Sie stammt aus Kirchen und Klöstern nach der Säkularisierung Ende der 1830er Jahre.
Es war vor allem spanische Malerei und deshalb sehr wichtig. Die königliche Sammlung hatte ursprünglich nicht so viel an spanischer Malerei zu bieten. Natürlich gab es Velázquez und Goya, aber praktisch keinen Murillo, keinen Zurbarán, keinen El Greco. Sie alle sind erst mit dem Museum de la Trinidad in den Prado gekommen.
Die Katastrophe von gestern Nacht. Spanien trauert. Brand im Gemäldemuseum. Alle Werke sind zerstört.
Es war eine der ersten Fake News in der Geschichte. Mariano de Cavia hatte das geschrieben, damals einer der wichtigsten spanischen Journalisten. Er war es einfach leid, auf den desolaten Zustand des Prado-Museums hinzuweisen.
Denn der Prado, der nationale Stolz der Spanier, ist Ende des 19. Jahrhunderts in einem sehr schlechten Zustand. Es werde viel zu wenig Geld investiert, kritisiert de Cavia am 25. November 1891 in der Tageszeitung El Liberal. Als die Madrider zum Prado eilen, um sich vom verheerenden Brand selbst zu überzeugen, sehen sie nichts.
Aber es hätte stimmen können. Damals lebten die Wärter im Museum. Es gab Küchen, offene Grillstellen und es hätte alles abbrennen können. Und diese Falschmeldung hat wirklich etwas bewirkt. Die Regierung hat danach mehr Geld zur Verfügung gestellt, um die Einrichtungen des Museums zu verbessern.
Das Prado-Museum ist das Wichtigste für Spanien,
schreibt Mitte der 1930er Jahre der letzte Präsident der Zweiten Republik, Manuel Azaña.
Wichtiger als die Monarchie und die Republik zusammen.
Denn seit 1931 ist Spanien republikanisch. Alfons XIII., der vorerst letzte Bourbone auf dem spanischen Thron, geht ins Exil. Wenige Jahre später, 1936, putschen die Generäle um Francisco Franco gegen die republikanische Regierung. Der spanische Bürgerkrieg beginnt. Bis dahin hatte der Prado die wechselvolle Geschichte des Landes seit seiner Gründung 1819 unbeschadet überstanden.
Der spanische Bürgerkrieg war der schlimmste Moment in der Geschichte des Museums. Es war während der 3 Jahre geschlossen, in denen der Krieg andauerte. Man hat die meisten Kunstwerke evakuiert, die mit der republikanischen Regierung mitreisten.
Eine Odyssee der Bilder, die in Genf in der Schweiz endet.
Es war wirklich ein Wunder, dass diese Evakuierung der Bilder geklappt hat. Aber unglücklicherweise hat die Geschichte gezeigt, dass es nur die erste Evakuierung dieser Art war, bis der Zweite Weltkrieg begann. Und die Verlagerung der Werke des Prados wurde zum Modell, dem viele europäische Museen später gefolgt sind.
Die Kunstwerke des Prados bleiben bis zum Ende des spanischen Bürgerkrieges 1939 in der Schweiz. Sie kehren dann in ein Spanien unter Diktator Francisco Franco zurück, der bis November 1975 regiert.
Während der Franco-Diktatur war das Museum geöffnet und es war zumindest technisch gesprochen eine gute Zeit. Es gab Erweiterungen. Das Museum bekam eine Klimaanlage. Aber in intellektueller Hinsicht war es eher schlecht. Das Land war isoliert und der Prado nahm am Leben der internationalen Museen praktisch nicht teil.
Nach dem Ende der Franco-Diktatur findet der Prado wieder Anschluss an die internationale Kunstszene. Er gehört inzwischen zu den berühmten Museen der Welt. Rund 35.000 Werke umfasst die Sammlung heute. Knapp 3 Millionen Besucher zählt der Prado pro Jahr. Museumsdirektor Miguel Falomir.
Es ist eine der wenigen spanischen Institutionen, in denen sich die Spanier wiedererkennen. Sie haben gemeinsam über Generationen große Anstrengungen unternommen, es zu erhalten, es zu vergrößern, damit es den Zustand erreichen konnte, in dem es sich heute befindet. Nicht ein einziges Bild des Museums ist jemals verkauft worden. Es ist ein Wunder, aber ich glaube, das sagt viel darüber aus, welchen symbolischen Status der Prado erreicht hat.
Ich bin zum ersten Mal hier.
Ich warte seit 8 Uhr hier.
Wir kommen aus Italien. Ich bin aus Brüssel.
Das Problem, das viele Museen heute haben, darunter auch der Prado, ist nicht, dass wir zu wenig Leute anziehen würden. Das Problem ist, dass wir zu viele Leute anziehen. Einige Museen, wie der Prado, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu wahren Massentourismuszielen entwickelt.
Ich habe kein Lieblingsbild. Jedes Werk hat seine eigene Geschichte.
Ein so großes Museum, so schön.
Das beste Museum der Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Eröffnung des Museo del Prado heute vor 200 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.